Ja, schönen Dank, Herr Hüttel. Im Interesse der Zeit werden wir in dem ersten Block keine Fragen direkt an die Referenten erlauben, sondern wenn noch Zeit ist, dann gemeinsam am Schluss. Und deshalb möchte ich jetzt Frau Lochte bitten, die Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes, ihren Auftrag Vortrag zu halten. Frau Lochte.
Danke. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde mich hier konzentrieren, einmal auf den Ozean und auf die Polarsysteme. Und habe mir vorgenommen, eine etwas allgemeine Einleitung zu geben. Einmal den Ozean als Speicher von Kohlenstoff und anderen Klimagasen und dann auch als Gedächtnis des Klimas. Ich habe dann speziell drei Punkte herausgegriffen, mögliche Schaltstellen im Ozean, die also auch das Klima beeinflussen können. Und dann geht es zu einigen Schlussfolgerungen. Dieses haben Sie eben schon bei Herrn Hüttel gesehen, eine altbekannte Folie. Ich möchte nur auf zwei Punkte hinweisen. Das eine ist dieses Schwanken des CO2s und parallel dazu der Temperatur zwischen Warm- und Kaltzeiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass das System sich von einem Zustand in den anderen zurückbewegen kann. Es gibt also natürliche Prozesse, die zwischen diesen beiden Systemen Zuständen vermitteln können. Entschuldigung. Und das ist wichtig, dass wir erkennen, was sind diese Rückholprozesse. Der andere Punkt ist der, dass wir jetzt weit über das hinausgegangen sind, was es in den letzten 600.000 Jahren gegeben hat. Und ich möchte nebenbei auch noch mal darauf hinweisen, dass das Methan auch sehr stark angestiegen ist und auch ein sehr aktives Klimagas ist. Wir müssen also nicht nur auf CO2 schauen, sondern auch das Methan als sehr aktives Klimagas im Auge behalten. Nun, der Ozean ist einer der größten Speicher für Temperatur, für Energie und natürlich ein Wasserspeicher. Er ist aber auch die Wiege des Lebens und er ist der größte Speicher, das größte Reservoir für Biodiversität. Wir haben hier ein Regulativ für das Klimasystem. Sehr viele kurzfristige Klimaschwankungen werden vom Ozean aufgefangen, ausgeglichen und haben dann allerdings auch den negativen Effekt, dass bei Klimaveränderungen dieser Ozean sehr langsam reagiert. Das heißt, das, was jetzt passiert, wird sich auch noch über sehr lange Zeiten weiterhin auswirken. Eine Folie, die einfach nur mal kurz den Austausch von CO2 zwischen der Atmosphäre und dem Ozean darlegt. Wir haben einerseits die blauen Farben, die blauen Farben hier in den polaren und subpolaren Regionen, das sind die Gebiete, wo der Ozean CO2 aufnimmt. Und dann in den tropischen Regionen das Ausgasen von CO2. Der Mechanismus ist dadurch gegeben, dass das kalte Wasser das CO2 löst und dann durch Absinken in den tiefen Ozean mitnimmt, während an den tropischen Regionen das CO2 durch das aufsteigende Meerwasser wieder an die Oberfläche kommt und dann freigesetzt wird. Man kann ganz pauschal sagen, der Ozean atmet ein an den Polregionen und wieder aus in den tropischen Regionen. Eine Übersicht über die Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoffflüsse ist schon sehr oft gemacht worden und zeigt eigentlich, und das ist ich will nicht im Einzelnen auf dies eingehen, aber es zeigt, dass der Kohlenstoffspeicher im Ozean sehr viel größer ist als in der Atmosphäre und an Land. Das ist allgemein bekannt. Das sind die aktiven Kohlenstoffspeicher, die also wieder im Austausch stehen können. Aber wichtig ist dabei, dass sogar kleine Veränderungen im Ozean sehr große Auswirkungen haben können auf die Atmosphäre. Das heißt also, das Verhältnis zwischen den Prozessen in der Atmosphäre und im Ozean muss im Auge behalten werden. Nun nochmal eine Grundlage, auch wie das passiert, dieser CO2-Austausch im Ozean. Wir haben hier auf der einen Seite die Diffusion von CO2 in den Ozean hinein und aus dem Ozean hinaus und den sogenannten Carbonatpuffer also einen chemischen Puffer, der das CO2 dann im Meerwasser auch bindet. Kaltes Meerwasser sinkt dann ab, zum Beispiel in der thermohalinen Zirkulation im Nordatlantik, und nimmt das gespeicherte CO2 mit in den tiefen Ozean. Wenn Wasser wieder aufsteigt, dann wird das natürlich wieder zurückgebracht an die Oberfläche und kann ausgasen in die Atmosphäre. Das ist die sogenannte physikalische Pumpe. Wir haben hier auf der anderen Seite die biologischen Prozesse. Wachstum von Algen bindet CO2, und wenn diese Algen dann absterben, dann sinken sie zum Meeresboden und nehmen den gebundenen Kohlenstoff mit und können das also auch auf sehr lange Zeitskalen ablagern. Wichtig dabei ist zu beachten, das ist eine Einbahnstraße. Die kann nur zurückgeführt werden durch Vulkanismus, und das hat sehr, sehr lange Zeitskalen. Aber auf kurze Zeitskalen ist das eine Einbahnstraße und führt zu einer Ablagerung von gebundenem Kohlenstoff im tiefen Ozean, und auch noch dieses hier ist auch eine langfristige Ablagerung in den mittleren Schichten des Ozeans. Das ist der gelöste organische Kohlenstoff und Partikel, die in Schwebe bleiben. Insgesamt nimmt der Ozean ungefähr 30% des anthropogen freigesetzten CO2s auf. Daher ist wichtig festzustellen, ob diese Aufnahmekapazität auch weiterhin in Zukunft erhalten bleibt. Das sind einige der Organismen, die verantwortlich sind für die biologische Pumpe. Wir haben hier Kieselalgen, Kalkalgen, eine Diatomee und sogenannte Schaumalgen. Vor allen Dingen diejenigen, die ein Skelett haben, ein Kieselskelett oder ein Kalkskelett, sinken relativ rasch. Und das hat einmal natürlich einen Erfolg in Bezug auf den Transport in den tiefen Ozean, aber es hat noch eine andere Wirkung, nämlich dass diese Skelette sich am Meeresboden ablagern in den Sedimenten und damit einen Klimarekord aufbauen, einen Rekord über die Produktions- und Temperaturverhältnisse der Vergangenheit. Hier haben wir ein Bild unter dem Mikroskop, das sind Foraminiferen, kleine einzellige Organismen, Tiere in diesem Fall, die in der Oberfläche leben und damit auch den Temperaturbereich darstellen können, unter dem sie gelebt haben. Außerdem binden sie Isotope in ihren Schalen, und diese Isotope geben Auskunft über Temperatur, über Eisverbreitung und verschiedene andere Faktoren auch. Hier sehen Sie einen Sedimentkern aus dem Meeresboden, der also diese Schalen enthält. Da wird jetzt ganz minutiös beprobt, und daran kann man dann die klimatischen Veränderungen nachvollziehen. Auch hier eine Probennahme nur als Beispiel. Und aus diesen Sedimentkernen des Meeres hat man dann Klimarekonstruktionen gemacht. Ich zeige jetzt hier die letzten 5 Millionen Jahre. Herr Hüttel hatte den längeren Zeitraum gezeigt. Dieses ist jetzt einer der Übergänge von einer Warmzeit. Hier beachten Sie bitte, dass hier jeweils die Skala sich ändert. Von einer Warmzeit dann in die Phase der Eiszeiten, Warmzeiten, hier nochmal feiner aufgeteilt, die letzten 200.000 Jahre zwischen Warmzeiten und Eiszeiten. Und jetzt sind wir hier, und da obendrauf kommt jetzt das CO2-Signal, das wir anthropogen verursacht haben. Jetzt speziell zu einigen Themen aus dem Ozean, und zwar sage ich ganz klar, das sind nur ausgewählte Beispiele, um was zu illustrieren. Und zwar zu illustrieren, dass es im Meer einige Sachen noch gibt, einige Prozesse, die wir besser verstehen müssen, um zu sehen, wie der Ozean in das Klimasystem eingreift. Wir kennen schon sehr viel, aber wir kennen nicht alles. Das erste ist jetzt die biologische Kohlenstoffpumpe. Ich hatte sie Ihnen eben gezeigt im Schema. Und es gibt Änderungen in dieser biologischen Kohlenstoffpumpe, die wir über die Vergangenheit rekonstruieren können. Und zwar einmal durch den Staubeintrag. Hier noch einmal die biologische Pumpe, Entschuldigung, CO2-Aufnahme durch das Phytoplankton, absinken, aber 90% dieses Phytoplanktons hier wird in der Oberfläche wieder verbraucht, also recycelt, und das CO2 geht dann raus in die Atmosphäre. Das heißt, die Frage, wie viel von diesem Material absinkt, ist ein ganz wichtiger Punkt, und das beeinflusst die langfristige Aufnahme von CO2 im Ozean. Der Vostok-Eiskern hat gezeigt, dass also Variationen im CO2 parallel zur Temperatur auch parallel laufen mit Staubeinträgen. Bitte beachten Sie, dass das jetzt umgekehrte Skala ist. Also hier oben ist wenig und da ist viel. Man sieht, dass also während der Warmzeiten hier jeweils sehr wenig Staub in diesen Eiskernen gefunden wurde und während der Kaltzeiten sehr viel. Das kommt daher, dass während der Kaltzeiten die Vegetation auf der festen Erde, also auf dem Land, sehr viel geringer war. Der Wasserkreislauf war verändert und damit war ein Staubeintrag in den Ozean sehr viel stärker möglich. Was hat jetzt dieser Staubeintrag für Auswirkungen? Er war 25 Mal höher als heutzutage über die letzten 8 glazialen Zyklen. Einerseits ist der Staubeintrag natürlich wichtig für die Beeinflussung des Strahlungshaushaltes der Erde. Mehr Staub in der Atmosphäre verringert die Einstrahlung. Dann haben wir eine Steigerung der Primärproduktion im Ozean, denn dieser Staub bringt Eisen mit sich. Und Eisen ist Mangelware in weiten Gebieten des Ozeans. Und es kann auch einfach durch eine Ballastwirkung das Absinken von Partikeln beschleunigen. Das ist so ein Staubsturm aus der Sahara in den Ozean. Und für den offenen Ozean ist dieser Staubeintrag die wichtigste Eisenquelle und ungefähr 16 Millionen Tonnen kommen pro Jahr aus den Wüsten und auch aus anderen ariden Gebieten und auch aus gestörten, also durch Landwirtschaft gestörten Oberflächen. Wie man sieht, das ist jetzt hier aus Satellitenbildern eine Rekonstruktion der Staubdepositionen und Entschuldigung, das ist hier ein schwieriges Gerät. Hier sehen wir also im tropischen und im nördlichen Atlantik relativ viel Staubeintrag. Es gibt auch noch einige andere Gebiete hier im Pazifik oder um Australien herum. Aber es gibt weite Gebiete im südlichen Pazifik, im südlichen Indischen Ozean, im Südozean ganz allgemein, aber auch im Nordpazifik, wo relativ wenig Staub eingetragen wird und hier ist eine Mangelsituation vorhanden, wo also durch Zugabe von Eisen auch tatsächlich die biologische Produktion angeregt werden kann. Wir nehmen an, dass das in den Eiszeiten tatsächlich der Fall war und dass durch diese erhöhte biologische Produktion CO2 gebunden wurde. So sieht das aus in Versuchen, wenn man eine eisenverarmte Phytoplanktonpopulation mit Eisen düngt und hier ist eben zu überlegen, ist das Teil dieser Rückführung von den Warmzeiten in die Eiszeiten, ist das eine der Möglichkeiten, die das CO2 gebunden haben, um vom einen Gleichgewichts- oder einem Zustand der Erde in den zweiten überzugehen. Ich nehme jetzt noch ein zweites Beispiel, was ebenfalls die biologische Produktion beeinflussen kann, und zwar ist das die Ozeanversauerung. Von Mauna Loa ist hier der CO2-Gehalt der Atmosphäre aufgetragen bis zum Jahr 2009. Wir haben hier den Gehalt von CO2 im Ozean, also den Partialdruck im Oberflächenmeerwasser. Und diese Kurve hier unten gibt an die Veränderung im pH-Wert. Wenn man CO2 im Ozeanwasser löst, dann wird durch diesen Carbonatpuffer bewirkt, dass dann der pH-Wert sinkt. Es ist jetzt noch nicht sehr stark gesunken, aber wenn wir so weitermachen, wird sich der pH-Wert weiter verändern und die Auswirkungen, die es dadurch gibt, die also dadurch kommen können, sind vor allen Dingen in Bezug auf Organismen, die Kalkschalen bilden. Denn je saurer das Medium ist, umso schwerer ist es, eine Kalkschale zu bauen oder diese Kalkschale zu erhalten. Wir haben hier eine Animation, die zeigt die Sättigung von Aragonit. Aragonit ist ein Schalentyp, ist ein Calciumcarbonat-Typ, der also in den Schalen von Flügelschnecken auftaucht. Und wenn das Wasser mit Aragonit gesättigt ist, dann können diese Organismen ihre Schalen bilden. Wenn es untersättigt ist, dann geht das nicht mehr. Und wir sehen hier diese lilafarbenen Linien, die da entstehen. Das sind die Gebiete, in denen Untersättigung von Aragonit auftreten wird am Ende dieses Jahrhunderts. Das heißt, dort werden die Kalkschalen nur noch mit Mühe oder gar nicht mehr gebildet werden können. Sie werden sich also auflösen. Das ist die Flügelschnecke Limacina retroversa, die hier ganz speziell betrachtet wurde. Wir haben aber auch noch diese Kalkalge, Emiliana huxleyi, die sehr weit verbreitet ist und die ebenfalls durch diesen steigenden pH-Wert geschädigt werden kann. Das bedeutet aber auch, Bildung von Kalkschalen setzt CO2 frei. Das heißt, da ist eventuell eine mögliche oder eine Rückkopplung, eine negative Rückkopplung. Weniger Kalkschalenproduktion im Oberflächenwasser bedeutet, dass weniger CO2 freigesetzt werden kann. Ich habe Ihnen diese biologischen Aspekte gezeigt, um einmal zu sagen, ja, der Effekt der biologischen Pumpe ist sehr klein, aber es wirkt auf einer sehr großen Fläche und daher kann es auch langfristig Auswirkungen haben. Der Staubeintrag ist eine Möglichkeit, so ein Regulativ zu haben, und die Versauerung des Ozeanswassers kann ebenfalls dazu führen, dass weniger CO2 im Oberflächenwasser des Ozeans durch die Kalkbildung gebildet wird und ausgast. Das heißt, wir haben hier langsam wirkende negative Rückkopplungsmöglichkeiten. Verlust von Meereis. Ich habe mich jetzt etwas konzentriert auf die Polarregionen, weil dort sehr große Änderungen anstehen. Wenn man die Satellitenbilder betrachtet, einmal hier aus der Arktis und dann aus der Antarktis und jeweils die Meereisveränderungen betrachtet, dann sieht man, dass in der Nordhemisphäre, also in der Arktis, ungefähr 2,7% Meereis pro Jahr verloren gehen. In der Antarktis ist der Trend nicht signifikant, es variiert zwar, aber es ist keine eindeutige Tendenz da, bis auf die antarktische Halbinsel. Entschuldigung, wir sind hier schon wieder ein weitergegangen. Bis auf die antarktische Halbinsel, wo tatsächlich auch Eis verloren geht. So, das Meereis hat eine wichtige Funktion. Es isoliert die Meeresoberfläche und trennt damit behindert den Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre. Das heißt, es reguliert den Austausch von Wärme, Feuchtigkeit und Salzgehalt in den polaren Meeren. Und das ist hier angedeutet. Also ohne Eisdecke haben wir sehr viel mehr Wärmefluss aus dem Ozean in die Atmosphäre. Wir haben auch sehr viel mehr Verdunstung. Ein anderer Effekt ist der Albedo. Wenn das Sonnenlicht auf Eis fällt, wird sehr viel mehr zurückreflektiert als von einer dunklen Meeresoberfläche. Das heißt, Veränderung in der Kryosphäre, Veränderung in dieser Meereisbedeckung ändert den Rückstrahlungseffekt der Erde. Und natürlich, das Meereis ist ein Lebensraum für sehr viele Organismen, von den Mikroalgen bis zu den Eisbären. Und dieses hier, vielleicht erkennen Sie das hier, diese braunen Schichten in den Eisschollen, das ist keine Umweltverschmutzung, das sind Algen, die im Eis leben. Das Meereis ist also auch durchaus ein sehr aktiver Lebensraum. So, wenn wir jetzt mal schauen, wie sich die Meereisausdehnung entwickelt hat, bis jetzt sehen wir einerseits ein sehr starkes Auf und Ab schwanken. 2007 war ein Rekordminimum. Das hat sich jetzt ein wenig wieder erholt. Aber wie geht es jetzt weiter? Wir haben hier zum Beispiel eine sehr hohe Eisbedeckung, da eine sehr niedrige und dann auch sehr starke Veränderung. Diese Veränderungen kommen hauptsächlich dadurch zustande, dass das Eis durch Wind und Wellen verschoben wird, verändert wird, auch zusammengeschoben wird. Das heißt, die reine Ausdehnung sagt nicht so sehr viel aus, wie viel Eis wir eigentlich haben. Wir müssen also wissen, wie groß ist das Volumen dieses Eises. Und das sind jetzt Satellitenbilder, die die Ausdehnung von mehrjährigem Meereis zeigen. Mehrjähriges Meereis in der Arktis zeichnet sich dadurch aus, dass es dicker ist, eine rauere Oberfläche hat, und anhand dieser Parameter hat man also jetzt die Verbreitung mehrjährigen Meereises analysiert. Orange zeigt jeweils an, wo wir mehrjähriges Eis haben, und blau einjähriges Eis. Und man sieht, dass von 2004 bis 2008 sich eine starke Verringerung der mehrjährigen Eisbedeckung ergeben hat. Wir haben also einen Verlust an Eisdicke ganz generell. Modelle, die wir jetzt zur Meereisausdehnung haben, zeigen an, dass wir einen Verlust haben von Eis. Das sind die Beobachtungen, das ist die orangene Kurve. Oh je. Das ist die orangene Kurve. Und die blaue Kurve, das ist die Modellvorhersage. Und dieses Bild zeigt, dass also Mitte dieses Jahrhunderts vorhergesagt wird, dass wir im Sommer einen sehr starken Verlust von Meereis haben werden mit Rückwirkungen auf das Klima. Das wäre die Projektion, wenn wir einfach linear extrapolieren von unseren augenblicklichen Reduktionen von 2,7% pro Jahr. Die Modelle zeigen aber ein Bild, dass es sehr viel kritischer werden wird. Und der Grund darin liegt, dass wir nicht nur einen Verlust an Ausdehnung haben, sondern auch an Dicke des Eises. Das Eis kann dann natürlich sehr viel stärker abschmelzen im Sommer, wenn es nicht mehr die gleiche Dicke hat wie früher. Wir haben also hier diese sehr stark variierenden Eisbedeckungen, die hauptsächlich durch Veränderungen von atmosphärischer Zirkulation getrieben wird. Aber wir haben auch eine langfristige Reduktion der Dicke des Meereises. Und das hat das arktische Meereis anfällig gemacht für zukünftiges Abschmelzen. Und daher ist jetzt natürlich die Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben hier eine sehr rasch wirkende positive Rückkopplung auf das Klima. Weniger Meereis bedeutet rascheres Abschmelzen und damit eine sich selbst verstärkende Entwicklung. Und das Ganze wirkt natürlich zurück auch auf die Atmosphäre. Methanhydrate sind mein letztes Beispiel. Was ist ein Methanhydrat? Es ist ein Käfigmolekül geformt aus Wassermolekülen, das in sich ein Methan- oder CO2-Molekül einschließt. In diesen Hydraten kann sehr viel Gas gespeichert werden. Es ist eine eisähnliche Substanz, die stabil ist unter bestimmten Druck- und Temperaturverhältnissen. Also hoher Druck, tiefe Temperatur führen dazu, dass solche Methanhydrate gebildet werden. Hier sind angedeutet Vorkommen von Gashydraten im Ozean und an Land. Es sind in der Zwischenzeit natürlich noch sehr viel mehr gefunden worden, vor allen Dingen auch in den Permafrostregionen. Aber man sieht, sie sind hauptsächlich in den, an den Kontinentalrändern gespeichert und sind da natürlich auch jetzt entsprechend gefährdet, falls die Bodenwassertemperaturen sich erhöhen. Man kann dieses Bild leider nicht so genau erkennen. Das ist ein Aufsteigen von Gasblasen aus einem instabilen Methanhydrat. Und hier haben wir Austritt von Gas aus dem Hakon-Mosby-Schlammvulkan. Angedeutet hier ist eine Erwärmung, diese Linie hier ist die Stabilitätslinie des Gashydrats. Auf dieser Seite ist es stabil, auf dieser Seite nicht. Und die augenblickliche Temperaturverteilung würde sagen, dass in diesem ganzen Bereich das Gashydrat stabil ist, verschiebt sich diese Kurve, dann würde ein sehr viel geringerer Bereich des Gashydrats stabil bleiben und zur Ausgasung führen. Die Frage, die sich hier ergibt, ist, kann dieses Methan, was dann in den Ozean eintritt, durch biologische Prozesse, also mikrobiellen Abbau zum Beispiel, gebunden werden oder aber Lösungsprozesse im Meerwasser oder steigt es bis in die Atmosphäre? Und das ist noch eine sehr schwierige Frage, von der wir nicht genau wissen, wo sind die labilen Gashydratlagerstellen, wie viel Temperaturveränderung brauchen wir, um da tatsächlich eine Veränderung zu erzeugen, die sich klimawirksam auswirkt. Also falls es wirklich zu massiven Destabilisierungen kommen sollte, dann kann dies sehr rasch zu Klimaerwärmung führen. Wir haben Daten aus den Eiskernen, also aus dem EPICA-Projekt, analysiert und die zeigen, dass also während der letzten Eiszeit zwar Methan angestiegen ist, also Übergang Eiszeit-Warmzeit, Methan angestiegen ist, das stammt aber vorwiegend aus Feuchtgebieten, also aus Sümpfen, die sich ausgedehnt haben und nicht aus der Destabilisierung von marinen Gashydraten. Das ist aber absolut kein Grund, um zu sagen, da passiert nichts, denn die augenblickliche Reduktion der Permafrostgebiete ist ein Problem, wo also sehr viel Methan auch freigesetzt werden kann. Und die Situation, die wir haben, ist ja eine andere als zwischen Eiszeit und Warmzeit. Wir befinden uns schon in einer Warmzeit und wir gehen in eine weitere Erwärmung hinein. Schlussfolgerung, ja, wir müssen ja auch sehen, wie wir jetzt mit dem, was wir wissen, weitermachen. Das eine ist natürlich wichtig, dass wir diese natürlichen Regulationsmechanismen, einige davon habe ich erwähnt, wie ist deren Auswirkung? Wir kennen einige, aber einiges ist auch noch known unknown. Also wir wissen, dass die Gashydrate da sind, aber wie reagieren sie? Wir wissen, dass das Meereis sich reduziert. Wie schnell wird das gehen? Da sind also die Fragen, wo liegen diese Triggerpunkte? Also ab wann gibt es wirklich eine ganz schnelle Veränderung? Wie wirken sie sich auf die Klimaentwicklung aus? Und natürlich auch eine interessante Frage, können wir diese natürlichen Regulationsmechanismen auch irgendwie für uns nutzen? Dann zweitens, wir können nicht ausschließen, dass es noch rasche und noch nicht wirklich in den Modellen berücksichtigte Systemveränderungen geben wird. Das heißt, wir müssen einmal die Beobachtungssysteme verbessern und auch dort beobachten, wo es schwierig ist. Also meinetwegen an Gashydraten beobachten, wie schnell können die sich tatsächlich verändern. Wir müssen diese neuen Prozesse in die Modellierung einbeziehen und dann etwas, was Herr Hüttel auch schon gesagt hat, die regionalen Auswirkungen können sich sehr stark unterscheiden. Wir müssen wirklich sehr viel mehr darauf achten, was passiert regional und nicht nur global. Und dann natürlich die Aufgabe, wir müssen diese Teilsysteme besser vernetzen. Es passiert schon, es wird schon in dieser Richtung gearbeitet, vor allen Dingen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat sich dem gewidmet, aber wir müssen alle noch sehr viel mehr dafür tun, dass tatsächlich die gegenseitige Beeinflussung dieser Prozesse berücksichtigt wird. Und wenn wir tatsächlich Maßnahmen ergreifen zur Mitigation oder Adaptation, dann müssen wir sie mit einbeziehen, denn sie werden das Klimasystem auch wieder beeinflussen. Und dann müssen wir diese Schleife verstehen. Das heißt, der Mensch, wie Herr Hüttel schon sagte, muss als Faktor einberechnet werden in das gesamte Klimasystem. Vielen Dank.